Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche was erreichen wollen. Mein Name ist Ingrid Lehmann und mir gegenüber sitzt Jörg Zitzmann. Hallo Jörg.
Hallo Ingrid, auch für diese neue Folge.
Wir haben ja das letzte Mal die Rechtfertigungsgründe durchgesprochen, also Notwehr, rechtfertigender Notstand und die vorläufige Festnahme, also die Sachen im Strafrecht.
Genau.
Und heute erzählst du uns tolle Sachen zum BGB.
Genau, also die Rechtfertigungsgründe oder etwas weiter gefasst die Jedermannsrechte sind ja aufgeteilt ins Strafrecht und ins Zivilrecht. Und heute wollen wir uns mal die aus dem Zivilrecht anschauen, das sind ja ein paar mehr. Und die Brücke schlagen wir, hatten das letzte Mal die vorläufige Festnahme, da darf ich ja jemand festhalten, wenn er eine Straftat begangen hat. Mhm. Und wir steigen jetzt hier ein mit 229 BGB mit der Selbsthilfe. Und auch bei der Selbsthilfe darf ich ja jemand anderen festhalten. Ja, aber jetzt geht es eben nicht um eine Straftat, sondern wie so schön im 229 BGB heißt, muss als Voraussetzung ein einklagbarer Anspruch vorliegen.
Oh ja, das kommt mir so krank vor.
Also jetzt geht es um Zivilrecht, also Schadenersatz zum Beispiel. Wann ist denn ein Anspruch einklagbar?
Boah, erklär's doch nochmal.
Also das einklagbar bedeutet in dem Fall, dass ich den Anspruch beweisen können muss. Weil wenn ich ihn nicht beweisen kann, meinen Anspruch, dann kann ich ihn logischerweise auch nicht einklagen. Weil der vor Gericht was haben möchte von dem anderen, muss das beweisen können, sonst funktioniert es nicht. Also wenn ich jemand 100 Euro leihe unter vier Augen, er gibt sie mir nicht zurück. Und ich gehe zum Gericht und sage, lieber Richter, ich möchte gern 100 Euro einklagen. Dann sagt der Richter, Beweise, hast du ein Schriftstück, hast du einen Zeugen, hast du irgendwas? Und wenn ich dann sage, nee, habe ich nicht, sagt der Richter, ich war nicht dabei und dann wird die Klage abgewiesen. Also Selbsthilfe, erste Voraussetzung, ich brauche einen einklagbaren Anspruch.
Okay.
Zweite Voraussetzung, ich übersetze auch gleich wieder ins normale Deutsch, weil der Gesetzestext etwas verwirrend ist. Es darf keine Polizei oder sonstige obrigkeitliche Hilfe, wie es im Gesetz steht, vor Ort sein, weil wenn die da wären, dann müsste ich die machen lassen. Das ist die zweite Voraussetzung, dass ich eben hier selber was tun darf, Selbsthilfe. Ist ja ein kleiner Verstoß gegen das Gewaltmonopol, dass ich hier selber aktiv was tun darf, sonst darf das ja nur staatliche Behörden. Ja. Aber hier darf ich es eben, wenn eben die Polizei nicht da ist. Mhm. Und die dritte Voraussetzung, ohne sofortiges Eingreifen würde der Anspruch vereitelt oder wesentlich erschwert. Auch das ist jetzt wieder etwas schweres Deutsch, heißt, wenn ich nicht sofort handle, dann ist es eben vorbei. Ja, wäre zum Beispiel der Fall, wenn bei einer Einlasskontrolle jemand was beschädigt, zum Beispiel ein Funkgerät, und das Funkgerät fällt jetzt runter, ist eben kaputt, und derjenige würde jetzt weglaufen, wenn ich nicht sofort eingreifen würde, wenn ich ihn nicht sofort festhalten würde, dann ist er in der Menge verschwunden und ich wäre nie wieder meinen Anspruch Schadenersatz an dem Funkgerät geltend machen können. Mhm. Also von daher, das ist die dritte Voraussetzung. Und wenn diese Voraussetzungen vorhanden sind, dann darf ich eben den anderen festhalten. Wie lange darf ich ihn festhalten?
Auch wieder, bis die Polizei kommt, die ich sofort rufe.
Genau. Hat sich doch orientiert das letzte Mal in der Podcast. Ist was hängen geblieben. Also, indem ich sofort die Polizei rufe, die dann kommt und die Person feststellt. Hier gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit. Wenn er nämlich dann seinen Ausweis zückt und sagt, hier ist ja mein Ausweis, ich darf in die Personalien abschreiben, dann müsste ich ihn wieder laufen lassen, weil ich ja dann alles habe, was ich für meinen einklagbaren Anspruch brauche, weil mehr würde die Polizei auch nicht machen, außer die Personalien feststellen, weil was konkret vorher passiert ist, war die Polizei nicht da, das können die dann auch eben nicht entsprechend überprüfen. Gut, also soweit zum 229 zur Selbsthilfe.
Da war ja auch noch das Spannende, da hattest du, glaube ich, mal so ein Beispiel erzählt, dass die Tat nicht unmittelbar sein muss. Das kann ich auch noch später.
So, herzlichen Dank, ganz lieb für diesen Hinweis. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, den ich jetzt hier vor lauter Freude fast vergessen hätte.
Das kann auch nur ein Rechtsanwalt sagen.
Also, bei der vorläufigen Festnahme haben wir das letzte Mal gehört, frische Tat sofort oder gar nicht. Bei der Selbsthilfe dürfte ich theoretisch noch nach Monaten, solange das Ganze nicht verjährt ist und ich es immer noch beweisen kann, könnte ich auch nach Monaten, im Extremfall Jahren, immer noch diese Selbsthilfe geltend machen. Okay. Also ich habe das super, ultra, mega tolle Fahrrad, es wird mir gestohlen und ein Jahr später sehe ich das in der Stadt. Dann dürfte ich auch ein Jahr später jetzt hier im Rahmen der Selbsthilfe zum Beispiel das Schloss knacken, mir mein Fahrrad wieder nehmen.
Oh, okay.
Ja, weil eben, ich muss es ja nur beweisen können. Ja, das ist immer der entscheidende Punkt. Wenn ich es nicht beweisen kann, habe ich ein Problem. Mhm. Wenn ich es halt beweisen kann an der Fahrgestellnummer, dann könnte ich es auch hier noch viel später das Ganze machen. Und bei der vorläufigen Festnahme brauche ich eine Straftat. Hier brauche ich keine Straftat.
Das heißt, ich
brauche also nur in Anführungszeichen einen Schadenersatz. Das heißt, auch wenn jemand jetzt aus Versehen Scheibe kaputt macht, darf ich ihn trotzdem hier festhalten. Bei der vorläufigen Festnahme dürfte ich es nicht, weil aus Versehen Scheibe anschlagen keine Straftat ist.
Ja.
Und dann gibt es noch einen dritten ganz entscheidenden Punkt. Vorläufig festnehmen darf ich ja nur jemand, der wegen dieser Straftat auch verurteilt werden könnte.
Ja.
Also mindestens 14, nicht geisteskrank, nicht sehr stark unter Drogen. Alles das fällt jetzt hier bei der Selbsthilfe weg. Ich darf sogar den 8-jährigen Schüler festhalten, der jetzt im Supermarkt was klaut, weil ich ja in Selbsthilfe einen Anspruch gegen ihn habe, dass er eben nichts stiehlt.
Ja,
ja, also ich muss ja auch nicht auf die 14 achten oder wie alt ist der, sondern ich kann dann auch einen in Anführungszeichen augenscheinlich Jüngeren dann trotzdem festhalten. Muss ja auch sein, wenn es nicht so wäre, können die ja rein, raus, bis der Laden leer wäre und ich könnte nichts machen. Also habe ich hier dann die Selbsthilfe. Also danke für den Hinweis.
Gerne.
Juhu. So, jetzt aber zur Notwehr 227 BGB. Die haben wir das letzte Mal ja im Strafrecht schon ausführlich besprochen. Warum gibt es die Notwehr zweimal? Warum einmal im Strafrecht, warum einmal im Zivilrecht? Das gibt es sogar noch im Ordnungswidrigkeitengesetz. Da wollen wir jetzt aber gar nicht drauf eingehen. Im Strafrecht gibt es die Notwehr, dass ich wegen einer Straftat nicht bestraft werde.
Mhm.
Im Zivilrecht gibt es die Notwehr, dass ich wegen einer Beschädigung zum Beispiel oder einem Schaden, den ich angerichtet habe, keinen Schadenersatz leisten muss.
Ja, okay.
Ja, also der Täter greift mich ein Messer an, ich schlage ihm das Messer aus der Hand, er ist jetzt an der Hand verletzt, ist jetzt 2 Tage berufsunfähig, kann 2 Tage keine Diebstähle begehen, dann könnte er von mir jetzt ja theoretisch Schadenersatz, Schmerzensgeld verlangen, ja, Verdienstausfall und dann kann ich sagen Notwehr und dann kriegt er hier eben keinen Verdienstausfall, keinen Schadenersatz. Gut. Dann haben wir die 228 BGB 904, den verteidigenden und den angreifenden Notstand. Du erinnerst dich, wir hatten das letzte Mal den rechtfertigenden Notstand. Da ging es darum, dass ich wegen einer Straftat, die ich begehe, nicht bestraft werde, wenn ich etwas viel Wertvolleres retten möchte. Kind im heißen Auto, ich schlage die Scheibe ein. Hier jetzt geht es wieder um Zivilrecht. Beim 228 ist zum Beispiel der klassische Fall, dass jemand von einem Hund angegriffen wird. Dann darf er was tun, wenn er sich gegen den Hund verteidigt.
Er darf sich wehren.
Er darf sich gegen den Hund wehren, klar.
Darf den Hund beschädigen.
Darf den Hund in Anführungszeichen beschädigen, genau.
Ja, da merkt um sich man, zu schützen.
Da merkt man, dass du keinen Hund hast. Ja. Ja, Hundebesitzer werden jetzt hier aufschreien, Hund beschädigen, oh Gott. Also darf den Hund dann verletzen. Und wie darf er sich verteidigen? Immer gleich drauftreten oder wie macht man das?
Ah ja, wahrscheinlich wieder hier da, die mildesten Mittel und so.
Mildesten Mittel, Verhältnismäßigkeit, ganz genau. Also umso kleiner der Hund, umso weniger darf ich tun, umso größer der Hund, umso mehr darf ich tun. Ja, und beim angreifenden Notstand ist es dann so, dass eine Gefahr von einer Sache oder einem Tier ausgeht. Gefahr von einem Tier wäre wieder der Hund, der mich zum Beispiel angreift. Und jetzt darf ich bei 904, um mich gegen diesen Angriff zu verteidigen, in das Eigentum, in die Rechte eines Unbeteiligten eingreifen. Klassisches Beispiel, der Hund greift mich an, ich raus die Zaunlatte vom Nachbargrundstück raus. Ja, das ist das klassische Beispiel. Oder anderes Beispiel wäre, es fängt das Brennen an in einem großen Gebäude und ich nehme jetzt die Jacke von der Sekretärin und lösche mit der Jacke von der Sekretärin das Feuer.
Mhm.
Dann ist die Jacke von der Sekretärin beschädigt, aber dafür steht das Haus noch.
Ja.
Ja, und es ist auch genau der entscheidende Punkt. Ich darf das nämlich nur dann tun, dass ich hier einem Unbeteiligten einen Schaden zufüge, wenn der Schaden, der droht, viel, viel größer ist. Ja, also Jacke 100 Euro, Schaden am Haus 1 Million, dann darf ich hier die Jacke verwenden, um das Haus in Anführungszeichen zu retten. Ja, dann bleiben uns noch die Selbsthilfebesitzer, Selbsthilfebesitzdiener 854, 855 BGB gegen eine verbotene Eigenmacht. Was war nochmal eine verbotene Eigenmacht?
Die mochte ich.
Ja.
Mit denen hatte ich mich immer in den Haaren.
Genau, also verbotene Eigenmacht, Besitzentzug oder Besitzstörung. In normalem Deutsch Diebstahl, Hausfriedensbruch. Und der 854, selbst der Besitzer, sagt jetzt, was darf der Besitzer dagegen tun, wenn ihm jemand was stehlen möchte, wenn jemand in seinem Bereich einen Hausfriedensbruch begeht. Und was darf er da tun?
Das war was mit Besitzwehr und Besitzkehr. Und
ach, ist ein Wahnsinn hier. Also Besitzwehr, Besitzkehr.
Es ist noch was da.
Es ist noch was da, ja. Zwar rudimentär, aber man muss es bloß rauskitzeln, dann kommt es schon wieder. Genau, also Besitzwehr, Besitzkehr. Ich darf also es verhindern, dass mir jemand was wegnimmt. Ich darf jemanden, der in meinem Bereich schon ist, mit ganz leichter Gewalt nach draußen bringen. Ja, stehe mich da drin, der Besitzer darf sich gegen verbotene Eigenmacht mit Gewalt wehren. Mhm. Aber bevor das jetzt jemand wieder falsch versteht, hier sagt, super, was endlich was mit Gewalt. Die Gewalt ist natürlich nur wieder verhältnismäßig. Ja, also wenn mir jemand den Schokoriegel stehlen möchte, darf ich ihm nicht gleich den Arm brechen. Das wäre dann nicht verhältnismäßig. Also von daher muss ich auch das logischerweise hier wieder beachten. Ja, und dann haben wir noch den 855. Da geht es um den Besitzdiener. Die Begriffe hätten wir vielleicht auch mal vorher noch besprechen sollen. Was ist eigentlich Eigentümer, Besitzer, Besitzdiener? Eigentümer ist jemand, dem die Sache gehört. Besitzer ist der, der die Sache gerade hat, tatsächliche Gewalt. Mhm. Besitzdiener ist einer, der für den Besitzer tätig wird, der Anweisungen bekommt, Dienstanweisungen zum Beispiel, und der Geld dafür bekommt. Also die klassische Sicherheitsmitarbeitertätigkeit ist eine Besitzdienertätigkeit. So, und jetzt ist die Frage, wann darf ich jetzt Besitzdiener diese Selbsthilfe machen? Ich habe als Besitzdiener dieselben Rechte wie der Besitzer. Unter welcher Voraussetzung?
Dass der Besitzer diese Rechte dem Besitzdiener übertragen hat.
Ganz genau so ist es. Nur wenn der Besitzer die Rechte übertragen hat, dann kann der Besitzdiener diese Rechte auch ausüben. Ja, zum Beispiel vor einiger Zeit ein Bekannter, der bei einer Sicherheitsfirma arbeitet, erzählt, dass die eine Bibliothek bewachen von einer Gemeinde, also so eine Stadtbibliothek, und dass die Sicherheitsmitarbeiter dort kein Hausrecht haben. Heißt, wenn einer nicht rausgehen möchte, dann muss der Sicherheitsmitarbeiter einen von der Stadt holen und der von der Stadt schmeißt dann die Leute raus.
Das ist doch effektiv.
Das ist unheimlich effektiv und es ist eben jetzt ein Beispiel, wo dann eben diese Selbsthilferechte nicht übertragen worden sind und dann darf eben der Sicherheitsmitarbeiter das nicht ausüben. Dann fragt man sich, was soll der Blödsinn? Ja. Keine Ahnung, der Kunde ist König, wenn der Kunde das so haben möchte, dann kriegt er das einfach so. Also, Selbsthilfebesitzer, Selbsthilfebesitzdiener. Das sind jetzt die klassischen 8 oder 9 Rechtfertigungsgründe gewesen, die wir jetzt beim letzten Mal und heute besprochen haben. Aber jetzt geben wir natürlich noch einen Bonus hier, der auch ein wichtiger ist, aber eben in den meisten Schulungen und in den meisten Prüfungen keine Rolle spielt, weil es eben im Rahmenplan nicht drinsteht. Auch die meisten gar nicht wissen, dass es es gibt oder nicht bewusst wissen, dass es es gibt, obwohl es alle schon jeder 100-mal gemacht haben. Und zwar gibt es noch die sogenannte rechtfertigende Einwilligung. Bedeutet, ich kann auf meine Rechte zum Teil verzichten und darf dann anderen Leuten erlauben, an mir in Anführungszeichen sogar Straftaten zu begehen. Klingt jetzt ganz dramatisch. Damit ist aber zum Beispiel gemeint, der Zahnarzt, der in meinem Zahn rumbohrt, oder wenn jemand ins Piercingstudio geht oder eine Tätowierung machen lässt oder eine Operation. Bei der Operation muss ich unterschreiben, dass ich eben damit einverstanden bin. Und damit habe ich eben diese rechtfertigende Einwilligung, und wenn ich die vom anderen bekomme, dann ist es eben auch für mich eine, in Anführungszeichen, Erlaubnis, etwas zu tun, was ich normalerweise nicht tun dürfte. Also anderen Leuten im Zahn rumbohren, andere Leute pieksen oder sonst irgendwas.
Mhm. Ja? Ja, das ist auch noch sehr interessant,
ja. Ja, das war's aus meiner Sicht. Hast du noch Fragen?
Nein, mein Hirn ist jetzt erstmal wieder voll.
Erstmal wieder voll.
Hat was zu tun.
Alles klar. Gut, ja, dann.
Also danke, Jörg, für die Erklärung. Ich bin wieder ein bisschen schlauer als vorher, auch wenn ich das alles schon mal gehört habe. Es ist immer gut, wenn man das nochmal auffrischt, finde ich. Und auch hier gilt wieder, wenn ihr noch Fragen zu Fachbegriffen habt aus der Sicherheitsbranche, dann schickt uns einfach eine E-Mail und ja, genau. Wir reden dann vielleicht das nächste Mal.
Genau, bitte Fachbegriffe aus der Sicherheitsbranche, aus der Atomphysik ist eher nicht so unser Thema. Ja?
Nicht so. Na gut.
Jedenfalls im Moment nicht, ja.
Okay, wer weiß, was noch kommt.
Genau, alles klar. Danke, Ingrid, und bis zum nächsten Mal.
Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Jörg.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.